Hier ist der Chaos Computer Club mit dem Penta-Radio und heute heißt es, wer nicht rostet, der rastet. Es soll um die Programmiersprache Rust gehen, aber am Anfang starten wir wie immer mit Musik, damit wir uns noch hier defragmentieren können. So, da sind wir wieder.
Ja, es gibt Neuigkeiten von Edward Snowden.
Edward Snowden, was hat er Neues?
Der Held des 21. Jahrhunderts. Der wurde zu einem IETF-Treffen eingeladen. Natürlich war er nur per Videobotschaft da. IETF, das ist die...
Kann er kommen, ja.
Leider nicht. Die Internet Engineering Task Force, also alle, die sich mit dem Internet irgendwie technisch auseinandersetzen. Und... also ganz viele Vertreter von Providern und so. Und bei denen gab es ja auch schon vormals so Ansätze, das auch für die Benutzer sicherer zu machen. Und das ging alles recht langsam. Aber dadurch, dass jetzt so eine Live-Schaltung organisiert wurde zu diesem Treffen und auch der Film Citizen vorgezeigt wurde, der auch letztens hier in Dresden lief, kostenlos übrigens, ist es den Leuten nochmal wesentlich klarer geworden und... ja, der hat dann Standing Ovations bekommen.
Cool. Von den ganzen IETF-Lern.
Genau.
Und die bauen jetzt die Standards im Internet dementsprechend um, dass das...
genau, das wird jetzt passieren.
Ah ja. Dann kann ja gar nichts mehr schief gehen.
Richtig, wir sind alle gerettet.
Wurde nicht auch ein Edward Snowden-Platz eröffnet in Dresden?
Das hat man doch schon im letzten Radio gebracht, oder?
Mhm. Das war im letzten Radio? Ach, verdammt.
Das war zur Bunten Republik Neustadt hier.
Stimmt, das ist schon
ist der eigentlich her. Dauerhaft? Ist das so?
Ja, ja, ist ein Privatgrundstück.
Das Straßenschild wurde wohl schon geklaut.
Ja, das möchte natürlich jeder.
Wahrscheinlich irgendeine verkokste CDU-Nase auf dem Nachhauseweg mit einkassiert. Ja. Was ist noch passiert?
Na, also leider greifen die Lehren von Edward Snowden doch nicht so umfangreich. Zum Beispiel gibt es einen neuen Chef von Bitkom, das ist hier der Branchenverband der IT. Und der meint, Datensparsamkeit, gerade wenn es irgendwie um E-Health geht, ist veraltet und hinderlich.
What?
Ja. Da kann man nur den Kopf schütteln.
Ja, gerade zum Gesundheitswesen, das ist doch sehr...
Weißt du, was der damit gemeint hat?
Na, E-Health.
Naja, was er mit Datensparsamkeit gemeint hat?
In Bezug auf Patientendaten?
Je mehr
oder?
Patientendaten überall zugänglich sind, umso besser für den Patienten natürlich.
Also, ich zitiere, das Prinzip der Datensparsamkeit hat sich in fast allen Lebensbereichen überholt.
Mhm.
Es geht nicht nur um die Gesundheit. Konkret wirke sich die Datensparsamkeit derzeit auf etwa auf Startups im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen und E-Health negativ aus. Und man, mit Smartwatches könnte man auch so viel machen.
Ja, es gibt ja schon die ersten Versicherungen, die optimierte
Fitnessprogramme,
die dir optimierte Beiträge anbieten, dann musst du weniger zahlen musst, wenn du nachweisen kannst, zum Beispiel mit Hilfe von so einer Jawbone oder Apple Watch, dass du auch dich fit hältst.
Das sind auch ganz neue Möglichkeiten. Da kann man doch mal seinen Gesundheitszustand ein bisschen aufpolieren.
Also ich muss ehrlich sagen, ich halte mich fit und bezahle viel zu viel für die Krankenkasse als Freiberufler und überlege da auch schon, ob sich das nicht für mich lohnt. Aber andererseits will ich nicht so viele Daten hergeben.
Ja, man könnte doch bestimmt irgendwas bauen, was automatisiert jeden Tag Jogging-Daten produziert, oder? Dass das so
stimmt,
aussehen
lässt. Ich kann das meiner Katze umhängen.
Ja, zum Beispiel, dass du so irgendwie dieses Bewegungsprofil approximierst und dass du dann irgendwie den Herzschlag, den kannst du wahrscheinlich auch ziemlich gut
simulieren. Ja, aber stell dir jetzt vor, in 5 bis 10 Jahren haben sie ganz neue Analysemethoden und dann stellt sich heraus, der ist irgendwie immer im Park gerannt und im Park rennen ist voll mies für die Gesundheit, weil da die ganzen Pollen umherfliegen.
Ja, oder man hat versucht, Marathon zu laufen, was auch nicht so unbedingt gut bei der Krankenkasse ankommt, weil dann haben die ihre ganz eigenen Krankheiten.
Mhm. Eine Gratwanderung. Da lasse ich lieber die Finger von.
Dann musst du halt mehr bezahlen für deine Krankheit.
Da gab es auf den letzten Datenspuren noch ein...
Ja, und plötzlich kostet Gesundheit mehr.
Da gab es auf den letzten Datenspuren noch einen Vortrag, ich weiß nicht, da gab es ja auch Mitschnitte... Ich kann ja aber gerade nicht mehr sagen, wie er hieß, aber da ging es auch darum, dass dann genau um die Problematik, dass was jetzt, wie man das nutzen kann oder wie das schadet, dass man jetzt das Krankenkassen jetzt diese Daten da fassen und was dann halt die Konsequenz daraus ist. Und sein Ansatz war halt, dass man die dann halt austrickst und sein aufgebessertes Profil dann hochlädt.
Na klar, es gibt bestimmt demnächst Dienstleister, das sind dann irgendwelche Sportler oder Fitnesstrainer, die laufen dann am Tag mit 5 Smartwatches am Hals rum und deren Kunden sind dann halt die Besitzer dieser Smartwatches, die sich natürlich ihr Gesundheitsprofil davon aufbessern lassen, dass da irgendjemand Fremdes mit ihrer Uhr rumläuft durch die Gegend.
Ja, wie ich schon sagte, in 5 Jahren dann sind die Analysemethoden so weit, dass sie feststellen, oh, diese 5 Leute sind ja immer völlig synchron gelaufen.
Und er nebenbei noch getwittert.
Das sind wahrscheinlich beste Freunde, die gehen jeden Tag zusammen joggen.
Ja. Okay, es ist noch mehr Großes passiert, nämlich es gibt da so eine Firma, die heißt Hacking Team.
Oh, und was für ein Name.
Ja, das ist ein super Name.
Das
sind aber leider nicht die Guten. Sondern das sind die mit Staaten kooperieren, um so Dinge wie den Bundestrojaner zu bauen.
Wieso? Das ist doch eine Security-Firma.
Ja.
Und sie sagen, sie sind die Guten, nicht die Bösen.
Machen ja. Die nicht nur Lawful Interception?
Genau, zum Beispiel auch für den Sudan. Und dafür wurden sie auch kritisiert. Jetzt wurden sie gehackt. Und wie viel? 400 Gigabyte?
Ja, 400 Gigabyte Daten sind auf WikiLeaks gelandet, auf jeden Fall.
Geschäftsberichte,
Excel-Tabellen, insgesamt nur über 1 Million E-Mails. Und das ist jetzt natürlich gefundenes Fressen für tonnenweise Softwarehersteller, die jetzt Sicherheitslücken in ihrer Software finden.
Da kommen wir gleich drauf. In den E-Mails stand auch zum Beispiel, dass die Leute im Sudan, denen sie dann das Angebot wieder entzogen haben, die haben dann eine persönliche Lizenz bekommen. Da stand auch sowas drin wie E-Mail-Verschlüsselung mit PGP brauchen wir niemals. Weil wir haben ja sichere Passwörter, zum Beispiel Passwort mit
0 statt O. 0 statt O, genau. Deshalb sind nicht nur irgendwie die ganzen Kundendaten, sondern auch der Amazon-Account und so des CEOs mit im Internet gelandet. Weil der wohl überall die gleichen Passwörter verwendet hat. Security, hey!
Ja, also wer auch immer das sich hier an den Leuten zu schaffen gemacht hat, der ist wirklich gründlich vorgegangen und hat nicht sofort alles, das was er gekriegt hat, veröffentlicht und hat gesagt, hier guck mal, diese Security-Firma, die ist gar nicht so sicher und die benutzen doofe Passwörter. Nee, er hat sich schön Zeit gelassen, hat wirklich analysiert, was kriege ich alles raus, hat 400 Gigabyte bei denen irgendwie abgeschaufelt, das dauert bestimmt auch eine Weile.
Ja, und die liegen ja auch nicht alle an einem Ort, ne?
Und das muss wirklich eine haarkleine Arbeit gewesen sein und ist natürlich jetzt ein wunderbares Stück Daten, die da rumliegen für andere Whitehead Security Researcher. Es gab tonnenweise, es gab gleich Reaktionen von Adobe Flash.
Um kurz darauf einzugehen, was das mit den Sicherheitslücken auf sich hat, wenn man so eine Remote Forensic Software, also so einen Trojaner baut, dann braucht man natürlich irgendwie immer diesen Einstiegsvektor. Und da hat man am besten Sicherheitslücken, die noch nicht gefixt sind. Sogenannte Zero Days. Und die wollen sie zwar auch herstellen, aber hauptsächlich kaufen sie die ein. Und in diesem Datensatz waren jetzt mindestens 2 für Flash. Mhm. Deshalb hat Adobe da viel hinterhergeschoben. Was jetzt auch wieder dafür sorgt, dass viele Leute nach dem Ende von Flash rufen. Wir hatten das ja schon, als Apple Flash rausgekantet hat. Haben viele Webseiten irgendwie Browserweichen eingebaut. Was halt noch nicht genug ist, weil auf den Desktop-Maschinen ist man halt immer noch mit Flash konfrontiert.
Ja, und das Problem ist, dass Flash immer noch der Default ist. So, das ist halt nicht irgendwie, okay, du hast einen alten Browser und kannst dir noch kein HTML5, also gebe ich dir mal Flash und guck, ob du das kannst, sondern ich gebe dir erstmal Flash und wenn du kein Flash kannst, dann zeige ich dir, nachdem ich groß gesagt habe, das geht nicht, zeige ich dir unten den kleinen Link, watch this video in HTML5.
Es gibt so eine wunderschöne Webseite, die nennen sich occupyflash.org, the movement to rid the world of the Flash Player Plugin. Und da ist in allen möglichen Sprachen beschrieben, was also auch wirklich schön lesbar für Leute, die nicht so extrem bewandert sind, was nun eine schöne Alternative zu Flash ist oder warum Flash veraltet ist. Warum man sich von Flash am besten gestern schon trennen sollte. occupyflash.org. Aber wir weichen, glaube ich, ein bisschen vom Thema.
Ja, kommen wir wieder auf die Sicherheitslücken, die Sie da hatten. Auch Dinge für Chrome und für Windows, alle Versionen. Da hat sogar Microsoft mal
gesagt, das müssen wir mal fixen.
Die Patch-Day-Schedule verbrochen.
Für alle Versionen ist halt schon krass, ne? Ja.
Also großartige Unterhaltung, diese Sache.
Ja, was ist jetzt die Konsequenz davon? Die Firma Hacking Team
hat wohl, glaube ich, ausgedehnt.
Das ist kein eigentliches Team, das ist wirklich eine Firma, ja. Die haben so.
Ja, die sitzen in Mailand, Italien, ja. Genau.
Und die haben erstmal ihre Security-Software, die sich da nennt Remote Control Service, RCS, haben sie erstmal für. Die gibt es auch für alle möglichen Systeme. Es gibt auch zum Beispiel ein RCS Android, haben sie für obsolet erklärt, weil das natürlich jetzt nirgendwo mehr funktioniert, sobald die ganzen Systeme gepatcht werden mit diesen Sicherheitslücken, die benutzt haben, die jetzt bekannt geworden sind. Ja, und wie es mit dieser Firma jetzt weitergeht, die werden wahrscheinlich eine ganze Menge Kunden verlieren.
Die wird nicht überleben, die Firma. Und die Kunden sind da, glaube ich, jetzt auch etwas angesäuert, weil da halt so Dinge rauskommen wie jede Instanz dieser Software, die sie verteilt haben, ist halt mit Wasserzeichen drin, sodass sie immer wissen, wenn irgendwo die Software auch auftaucht, von welchem Kunden kommt das?
Und hat er bezahlt.
Und es ist auch rausgekommen, sämtliche ihrer Software ist gebackdoored. Also sie kommen auch immer noch rein, ja.
Das ist schön.
Naja, aber der Source Code ist doch jetzt auch im Netz gelandet. Also wenn Leute jetzt die Backdoor kriegen, so, vielleicht können dann auch andere Leute in den Produkten, die Kunden im Einsatz haben, jetzt rumvorwerken.
Also es gibt jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit für Leute, die die Software von denen jetzt sich anschauen, natürlich ihre eigene Software draus zu machen, weil man kann immer noch Systeme angreifen, die diese Security-Lücken nicht patchen. Die werden weiterhin angreifbar bleiben, das ist das Problem. Aber hoffentlich werden viele, die das jetzt eventuell schon auf ihren Rechnern haben, dann demnächst nicht mehr betroffen sein, sobald sie sich ihr aktuelles Flash reinziehen. Aber die machen natürlich auch wesentlich krasseres Zeugs, ja. Das Flash und diese einzelnen Lücken sind ja bloß die Einlasstore. Die machen dann auch so krasses Zeugs, ich habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen, dass die sich in die Masterboot-Records von Festplatten reinschreiben. Das heißt, wenn du dein Windows neu installierst, dann installiert sich die Software einfach
hin. Weiter sogar noch. Nicht nur auf den Masterboot-Record auf der Platte, sondern
BIOS, oder?
In die Firmware der Platte.
Genau.
Also richtig ätzend. Das kannst halt nur an die Hardware wegwerfen.
Ja, also das ist tatsächlich die Art von Trojaner, wo du hinterher deine Festplatte einfach mal mit dem Hammer zerkloppen kannst, weil du es einfach nicht wieder rauskriegst.
Und hat einer von euch schon mal nachgeguckt, ob ihr Software betreibt, die von denen angegriffen wurde? Irgendwelche Softwareversionen? Die haben ja bestimmt...
Nein, Chrome benutze ich.
Ja, Chrome.
Flash.
Was, du benutzt Flash?
Ich habe hier einen Browser mit Flash, nicht meinen Default-Browser.
Ich benutze Chrome dafür. Also Chrome liefert ja immer den Flash gleich mit und aktualisiert den schön. Und Sensebox sind noch schön. Und ja, dann habe ich noch Firefox, wo kein Flash drin ist. Und dann wechsle ich. Oh. Anderer Exploit. Und zwar nennt er sich Stage Fright.
Stage Fright heißt Lampenfieber.
Ja, und zwar zieht er auf Android ab. Und das ist auch ziemlich fies, weil er betrifft die Android-Version von 2.2 bis 5.1. Das ist alle quasi. Also ich würde sagen, also 99% des
Marktes. Nein, es gibt noch recht viele 1.6-Geräte.
Ja. Aber er wird nicht in manchen Medien nicht ohne Grund als Mother of all Android-Exploits
bezeichnet. Ja, weil es ist echt ziemlich fies. Und zwar verbreitet er sich, indem man MMS- oder Hangouts-Nachrichten verschickt. Also und der Nutzer, der die, also es muss noch niemand lesen, sondern es reicht, wenn quasi ein Programm die Nachricht mit dem Chartcode verarbeitet und dann wird es halt direkt ausgeführt. Und das, wir haben es auch geschafft, damit Sicherheitsmechanismen zu umgehen und oder beziehungsweise wenn diese Nachricht von Anwendungen mit höheren Rechten ausgelesen wurde, dann haben sie so, konnten sie sich auch relativ erweiterte Rechte holen. Und unter anderem sind dann so Sachen möglich, wie halt eine Wanze einzubauen, also dass man dann Audio mitschneidet und Video und so weiter. Oder halt alles, was man ausführen kann. Und Angriff ist halt ohne Spuren. Und ja, das Ganze wurde jetzt angekündigt von Joshua Drake von der Firma und wird jetzt auf der Black Hat genauer erklärt, wie das funktioniert. Aber wenn ihr hier sicher gehen wollt mit Android, holt euch CyanogenMod 12.1 oder die Version 12, dann habt ihr die Patches bereits dann drin.
Also nicht alle. Der Angriff basiert auf etwa 8 oder 9 verschiedenen Schwachstellen, die alle bekannt sind. Wie genau der exploited ist, wird aber erst auf der Black Hat da bekannt gegeben.
Ja. Ich glaube, ja, warum noch ein paar andere Telefone. Ich glaube hier das Google Telefon
Nexus,
ich glaube dafür gab es auch schon
bis Nexus Patch. 6, ja,
gab es auch schon Patches. Aber ansonsten ist es halt immer so eine Sache so mit Patches und Android, das hängt halt immer ein bisschen hinterher.
Ja, wer hat schon ein Original Google Telefon? Die meisten benutzen die Samsung Geräte und die werden so gut wie nie gepatcht.
Also eigentlich kann man sagen, dass der jetzt für immer drin bleibt. Also ich sage, die Hersteller werden schon Updates nachliefern, aber ob jetzt die wirklich bei den Endwendern ankommen, ist, glaube ich, nicht.
Man muss also gar nicht selber angegriffen werden. Es reicht, wenn jemand im Raum ist, der so ein angreifbares Telefon in der Hosentasche hat und schon kann man auch mit überwacht werden. Es reicht ja ein Mikro pro Raum, ne?
Nee, das gilt ja eigentlich immer, das, was man schon immer predigt bei linken Organisationen oder so, wenn man da in die Leitfäden reinguckt, nimm den Akku raus, hab dein Handy am besten gar nicht dabei. Das sind alles Wanzen, von jeher.
Noch ein anderer Exploit, der diesen Monat rausgekommen ist.
Das ist aber ein kurzer.
Das ist ein relativ kurzer, der passt nämlich in den Tweet rein bei Twitter, also der Sharpcode davon. Und zwar ist jetzt möglich auf macOS Yosemite, also das ist die
Yosemite.
Das ist die Vorgängerversion, also aktuell ist gerade El Capitan in den Startlöchern. Und zwar ist es dort möglich, gut zu werden. Und zwar, der Angriff passt, wie gesagt, halt in den Tweet rein. Und zwar, was dann passiert ist, es wird eine Umgebungsvariable gesetzt. Und die wird von dem ein Teil des Systems ausgeführt, den man Linker nennt. Also ganz am Anfang, wenn man so ein Programm startet, gibt es halt so eine Library, die lädt erstmal den ganzen, also noch weiteren Code nach, wenn man so ein Programm startet und der diesen Code dann benötigt. Und die konnte man halt so beeinflussen, dass er halt eine gewisse Ausgabe in eine Datei schreibt. Und der Exploit besteht jetzt darin, eine Datei namens etc/sudoers zu beschreiben. Und wenn man dort halt einen Eintrag reinkriegt, dann kann man halt tot werden. Ja, das ist der Angriff. Schön knapp, und wird jetzt auch bloß für El Capitan gefixt und für Yosemite steht
Yosemite
steht noch aus.
Echt? Das steht noch aus?
Ja, das ist echt. Also die haben das für das Preview für El Capitan, haben sie es jetzt geupdatet und ja, also wenn jetzt irgendjemand irgendwelche Rechner in so einem Rechnerpool stehen hat in der Uni oder so, da kann man jetzt einfach gut werden.
Das heißt, ich gehe morgen mal in den Apple Store hier und
Alter, ich lehne die, ob die schon abgedatet haben, wissen
nicht. Glaube ich nicht.
Da werden keine Beta-Versionen von dem Betriebssystem in dem Laden laufen, oder?
Ja.
Gibt's von der neuen Version wirklich nur eine Beta? Also ist es noch nicht released? Dann sind ja irgendwie so ziemlich 99,9% der Apple-User.
Ja, aber die meisten. Also man muss halt lokal Sachen ausführen.
Man muss in der Lage sein, auf der Maschine Code auszuführen.
Ja, also ist halt.
Nur bei Multi-User-Maschinen,
ja. Also genau. Wenn man halt so einen Rechner
hat. Aber so dieses typische Uni-Hörsaal-Szenario, hier kann ich mal kurz. So, ich muss mal kurz irgendwie.
Kann ich mal kurz rot werden?
Ja.
Das kann man auch zum Patchen benutzen oder so, muss man erst nach dem Passwort fragen.
Also bitte, solange ihr
noch keinen Laptop habt. Ich mal deinen Laptop haben, ich brauche aber eine Rutsche.
Keine Laptop-Line. Es gibt ja nicht zufällig irgendwie Rechnerpools an der Uni mit Macs drin. Ja, das leistet sich die Uni nicht. Und es gibt, glaube ich, auch nicht so viele Multi-User-Mac-Server, die Leute tatsächlich
benutzen. Nee, nicht auf unserem Kontinent, aber ich glaube, in den USA. Ist das schon eher realistisch, dass sie dort Max steht?
Ich weiß nicht, wie das bei uns an den Designfakultäten.
Ja, das stimmt. Also die von der Gestaltungsfakultät weiß ich von mir an der Uni auch, dass die mit Max arbeiten. Ja.
Soziologen?
Keine Ahnung. Die werden schon Max haben.
So, und dann gab es noch eine coole Sicherheitslücke. Diesmal in Autos. Da gab es ja auch letztens schon diese Sachen mit dem BMW, den man per Funk entsperren kann. Jetzt noch viel krasser, also da gibt es einen schönen Bericht darüber, dass das ein Journalist einfach mal ausprobiert hat. Hat halt gemeint, ich war hier mal mit so einem Jeep und ihr Hacker hier, die ihr irgendwie eine Sicherheitslücke gefunden habt, die ihr noch nicht veröffentlicht habt, macht doch mal was damit. Man ist halt wirklich weit weggefahren, aber das Ding hat halt Internetzugang. Und die haben halt die Kiste komplett übernommen. Also sie kamen dann halt vom Entertainment System auf den Rest des Wagens und haben halt Scheibenwischer angemacht und Motor überhitzen lassen und sonst was. Ja. Richtig scary.
Das ist auch echt, also mich wundert das wirklich überhaupt nicht. Also diese Multimedia-Software auf Autos, die soll echt, echt schlimm sein, also von der Codequalität. Also dass da Lücken drin sind. Also ich würde das Ding hier ins Internet anschließen wollen.
Ja, schlimmer ist eigentlich eher, dass diese Systeme alle untereinander vernetzt sind. Warum muss das Multimedia-System in der Lage sein, mit dem gleichen System zu sprechen, was meine Scheibenwischer steuert?
Na, die sind halt logisch getrennt. Also man spart da halt die Drähte.
Man spart unterschiedliche Rechner, ja?
Auf einem Netz laufen, aber logisch sind die halt irgendwie schon getrennt, aber das ist halt nicht immer.
War es nicht so, dass früher auf Flugzeugen auch mindestens mehrere separate Systeme laufen mussten? Mittlerweile sind die ersetzt worden durch mehrere virtuelle Systeme, die auf einer Kiste laufen.
Da gab es auch neulich den Typ, der sich irgendwie ins Flugzeug gesetzt hat und wusste, auf welchem Platz da unten die Ethernet-Buchse ist und dann auf einmal auch, das Flugzeug mehr oder minder. Also,
Ethernet-Buchsen im Flugzeug.
Also er hätte die Steuergeräte, hätte er damit beeinflussen können. So, er hat es halt nicht getan, so wahrscheinlich, weil er selber in dem Flugzeug saß. Aber er hatte darauf dann aufmerksam gemacht und dann, wie das halt leider immer noch häufig so ist, so hat dann das FBI ihn
Ja, natürlich, weil...
Erstmal gecached. So, weil das ja irgendwie hier, du Terrorist, dabei wollte er ja bloß sagen, hier Leute.
Na, an sich versucht man ja so die Chance voneinander zu trennen, dass man jetzt so einen Bus hat, wo jetzt die Multimedia-Systeme dranhängen und dann halt der Bus, wo die Motorsteuerung dranhängt. Aber dann hat man halt immer noch diese Schnittstellen, dass man zum Beispiel wissen will, wie schnell man gerade fährt oder so, dass man das also an GPS weitergibt oder so ein Kram. Ah, das ist dann halt ein bisschen ein Problem, das muss man halt wirklich strikt trennen.
Ja, stimmt, damit die Musik lauter werden kann, wenn ich schneller fahre, weil der Motor ja auch lauter wird. Das gibt's schon lange, ja.
Ja, das fand ich auch ein cooles Feature.
Ja, prinzipiell ist es ein cooles Feature. Ich würde, glaube ich, doch auch lieber selber den Regler drehen, als wenn ich weiß, okay, das geht automatisch. Dafür kann man, wenn man jetzt mein Radio hackt irgendwie,
wenn man jetzt nochmal ein paar Jahre, fünf Jahre in die Zukunft denkt, wenn wir alle mit autonomen Autos durch die Gegend fahren.
Ja, ja, und dann schläft man ein am Steuer und wacht woanders auf. Dann wacht
man natürlich dort auf. Also ich setz meine Tochter nicht in ein selbstfahrendes Auto. Die könnte ja von Hackern entführt werden. Ne?
Ja. Das fährt man dann plötzlich nach Polen.
Ich weiß nicht, ob es hilft, wenn man das einfach nur voneinander trennt. Ich denke mir, einen schönen Angriff, den die als erstes gezeigt haben in dem Video, einfach mal Musik laut stellen. Du bretterst auf der Autobahn entlang und plötzlich dröhnst dir halt die Ohren, das Gehör.
Das ist schon gefährlich genug bei Autos, ne? Ja. Also wenn du dort schnell fährst und auf einmal
wirst du erschreckt
von lauter Musik. Wenn du auch noch die Musik selber auswählen kannst, dann kannst du ja auch irgendwas nehmen. So irgendwie so ein Paukenschlag oder so. So ja, und dann
einfach ein schrilles Fiepen, damit kriegst du die Leute da raus.
Das ganz schnell ist das Lenkrad 90 Grad gedreht, ne?
Ihr miesen Hacke. So, ich würde aber noch sagen, für Europa gibt es da Entwarnungen. Dieses internetfähige Jeep-Fahrzeug wird irgendwie nur in den USA verkauft.
Dieser eine Jeep, aber in Europa haben wir noch ganz andere Maßnahmen.
Wir haben ja unsere eigenen Autos mit Sicherheit.
Nee, das heißt dann Smart Car.
Gibt's eigentlich schon Open-Source-Software für Autos? Also wenn ich mir mein nächstes smartes Auto kaufe, ist eigentlich das würde ich damit fast genau dasselbe machen wie mit meinem Laptop, dass ich da irgendwie mein eigenes System drauf ziehe. Gibt's das?
Also auf dem letzten Kongress hat jemand so ein System, also so hat sich halt so eine Box angeguckt hier, die unter dem Sitz war, wo halt viele Sachen vom, ich glaube, das war auch das Multimedia-System.
Das war Python in my car.
Python in my car, genau. Ja, also der hat sich dann aber, glaube ich, nie getraut, bestimmte Funktionen da zu ändern. Aber was hat er da gemacht eigentlich genau? Irgendwie die auf was auf dem Display angezeigt vorne. Aber ja, im Prinzip hat er sich das, hat er das erweitert, die Software, die da drauf ist. Also, es war halt ein Linux und da konnte er rein.
Naja, vielleicht gibt's in 5 Jahren CyanogenMod nicht nur für Galaxy und für Nexus, sondern vielleicht auch für Passat und für
VW,
ne?
Genau, und wenn dein Auto 2 Jahre alt ist, gibt's keine Updates mehr.
Ja, das ist ja ein Problem, was tatsächlich nicht eintritt.
Da kommst du ja Neues.
Wenn du so ein Entertainment-System hast, dann möchtest du dir kein neues Auto kaufen müssen. Bloß weil die Software nicht mehr aktualisiert wird.
So, haben wir noch News? Ich würde sagen, wir sind am Ende.
Gut, wollen wir noch eine kleine Musik hören, bevor es mit dem Thema der Programmiersprache Rust weitergeht?
Ja, wir haben ein sehr schönes Einführungslied, mit dem wir kurz unterbrechen.
And motivation lead and
So, das war ein Firefox-Song, wie man hören konnte. Und hinter Firefox steht ja bekanntlich die Firma Mozilla.
Mozzarella.
Mozzarella, genau. Das hat nichts mit Käse zu tun. Obwohl, die machen halt viel C++ und irgendwann haben die sich gedacht, ach, das ist vielleicht auch Käse. Und deshalb dachten die sich einfach, ey, wir entwickeln eine neue Programmiersprache. Und
naja, Moment, das kommt ja von diesem Graydon Hoare und der ist nicht von Anfang an bei Mozilla gewesen, oder?
Ich glaube, der hat damals
in seiner Freizeit, glaube ich, bei Mozilla angefangen.
Ach so.
Der hat Rust in seiner Freizeit angefangen, aber hat damals, glaube ich, schon bei Mozilla gearbeitet und seit 2006 oder so, oder 2009.
Also seit etwa 8 Jahren wird die Sprache entwickelt. Wenn man sich Talks über Rust anhört, dann bringen die immer so ein schönes Beispiel von einem von deren Chefprogrammierern. Ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war. Die haben, wie gesagt, ja mehrere Millionen Zeilen C++-Code in Firefox verbaut, wie in allen Browsern, sind alle in C++ geschrieben. Ne? Und da hängt bei einem von denen so auf 2 Meter Höhe so ein Zettel an der Wand, wie beim Einlass von der Achterbahn auf dem Rummel, du musst mindestens so groß sein, um parallelen Code schreiben zu dürfen. Und der Typ, der da an demselben Schreibtisch arbeitet, der ist selber nicht so groß. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, dass die sich eigentlich, dass sie selber alle einschätzen, dass es mega schwierig ist, parallelen Code in C++ zu schreiben und dass man sich, wie sagt man so schön mit C++, immer mega toll in den Fuß schießen kann. Dafür ist diese Sprache bekannt, auf diverse Art und Weise.
Das war ja auch der große Vorteil, als Chrome rauskam, dass er irgendwie mehrere Prozesse benutzt hat. Für jedes Tab halt irgendwie ein Prozess.
Ja genau, dass nicht gleich der gesamte Browser failt, wenn ein von einer Webseite irgendwie Scheiße baut, dann kann man wenigstens...
Haben die das nicht erst später eingebaut?
Nee, das war bei Chrome von Anfang an das Feature. Safari kam dann später, also hat es später noch eingebaut. Und sonst aber sieht's da mal aus.
Ja, Firefox hat so ein Branch in der Pipeline, das funktioniert wohl schon unter Windows und unter Linux kriegen sie es irgendwie immer noch nicht so richtig hin, dass sie irgendwie für jeden Tab einen Prozess aufmachen.
Die machen erstmal nur einen Split zwischen GUI und Content-Prozess. Und dann kommt das später irgendwann.
Ja, man muss sich vorstellen, diese ganze Software hat ihre Wurzeln in Zeiten, als es noch in jedem Rechner nur eine CPU gab. Ne? Und deswegen läuft die Verarbeitung der GUI und die Verarbeitung der Seite, die man gerade offen hat, im gleichen Thread. Das heißt, wenn ich jetzt einen aufwendigen Thread aufmache, also eine aufwendige Webseite aufmache, im gleichen Prozess, dann kann es sein, dass auch mein Taskmenü hängt, also meine Menüleiste hängt und ich richtig reagiere. Ne? So, das möchte man heute alles anders machen. Heutzutage programmiert man parallel und da muss man dann auf so Sachen achten wie Thread Safety und andere Sachen. Und das ist in C++ möglich. Man kann wunderbar sicheren Code schreiben in C++. Man muss bloß genau wissen, was man tut.
Und keinen Fehler machen.
Keinen Fehler machen, genau.
Also dieses Thread Safety, da geht es ja um geteilte Daten, nämlich Daten, die man halt zwischen mehreren Threads teilt. Mhm. Und bietet denn da Rust ein weltbewegendes Konzept dafür?
Darauf würde ich eigentlich erst ein ganzes Stück später eingehen.
Das ist der Kernpunkt, oder?
Ja, aber, natürlich. Okay, also, dann lass uns das. Ich gehe mal rustlang.org und die Verkaufsfeatures dieser Sprache sind hier aufgezählt. Und da steht unter anderem, es tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht ad hoc übersetze, aber Threads without data races. Und die haben halt ein sehr striktes Typsystem in dieser Programmiersprache. Das ist ähnlich zu der Programmiersprache Haskell. Und da gibt's halt zwei Typen, zwei Datentypen, die man implementieren kann für Sachen, die man sich über mehrere Threads teilen will. Die sind entweder, also Objekte, die man über mehrere Threads teilen will, sind entweder send oder sync. Das heißt, dass man entweder das Ownership über mehrere Threads komplett abgibt von einem zum anderen oder dass man weiß, dass man synchron darauf arbeiten kann von mehreren Threads. Da habe ich mich allerdings noch nicht so genau reingearbeitet, was man da, wie das alles geht. Mir ist leider kein konkretes Beispiel eingefallen, was man mal eben so concurrent bauen könnte.
Naja, das ist ja eigentlich schon wieder die Umgehung der Sprachrestriktionen, die eingebaut hat, aus gutem Grund. Mhm. Also das Problem ist ja nicht, dass du bei Multithread-Programmierung das Problem ist, wenn du anfängst, Daten zu teilen zwischen Threads und wenn du dann anfängst, die Daten zu verändern. Du kannst im Prinzip beliebig Daten teilen, wenn die nicht verändert werden, ja, dann hast du auch kein Problem. Wenn aber angefangen werden, Daten zu verteilen, dann musst du eigentlich darauf achten, dass immer nur ein Thread
die Daten bearbeitet.
Und das wird gelöst über
Mutexe.
Quasi Ownership und Borrowing.
Genau, anstatt Mutexe nutzen die Ownership und Borrowing.
Wie funktioniert das jetzt genau? Also was ist jetzt Ownership oder...
Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du irgendwie ein Objekt hast. Entweder du machst N Referenzen darauf, die read-only sind, oder du kannst eine Referenz drauf haben, die lese-schreib-fähig ist.
Wir können ja mal versuchen, das irgendwie von unten aufzurollen, weil wir jetzt gerade mitten rein eingestiegen sind. Also was ein Kernfeature von Rust ist, ist es einfach zur Compile-Zeit schon bestimmte Regeln enforced, die normalerweise zum Beispiel bei C++ zur Runtime gecheckt werden. Nämlich zum Beispiel sind bei Rust die Variablen, die man erzeugt, von vornherein erstmal immutable, also nicht veränderbar. Und bei C++ sind alle Variablen by default mutable. Und wenn man sagen möchte, ich möchte das jetzt immutable haben, dann muss ich irgendwie, was muss man da vorschreiben?
Const.
So. Und da denkt man sich, wozu brauche ich denn das? Ist ja ein Special Feature, mache ich also meistens nicht mehr. Bei Rust ist es andersrum. Da denkt man sich, mache ich meistens immutable. Und irgendwann, wenn ich es wirklich mal brauche, dann mache ich das mutable, also veränderbar nachträglich. Und wenn man das so eine Weile programmiert, stellt man fest, das braucht man tatsächlich selten, dass eine Variable nachträglich nochmal veränderlich ist.
Finde ich aber nicht intuitiv. Also wenn es um Performance geht und Systemprogrammierung, will man doch seine Daten immer ändern und
Speicherung vorbereiten. Je nachdem, was man macht, kann man das natürlich nachträglich auch machen. Und dann gibt's den schönen Begriff Move Semantics. Das hat der Erfinder von C++, Bjarne Srustrup, hat er auch neulich einen schönen Vortrag drüber gehalten. Das kann man genauso gut in C++ machen. Man möchte halt immer darauf achten, dass es für ein Objekt und Speicher einen bestimmten Besitzer gibt und dass nicht zwei Leute gleichwertigen Zugriff auf ein Objekt haben, also dass zwei Leute drauf schreiben können, auch zum Beispiel auf ein Stück im Speicher oder auf eine Variable oder so. Und deswegen muss man immer darauf achten, dass man das der Reihe nach einem, wenn man es initialisiert, jemand anders gibt und dann selber nichts mehr drauf macht. So, und bei Rust ist das so, wenn ich eine Variable erzeuge, dann kann ich die halt entweder moven, also komplett abgeben, dann bin ich hinterher nicht mehr Owner davon, oder ich borrow die, dann ist die aber in dem Moment immutable tatsächlich, dann kann das jemand anders lesen, aber ich kann sie währenddessen nicht verändern. Oder ich kann sie mutable borrowen, dann kann der andere sie für mich verändern. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich die durch irgendeine Filterfunktion jage, dann mache ich da gleich die mutable aus, behalte die bei mir, dann muss man die nicht hin und her kopieren und hinterher ist sie wieder, kann ich sie wieder drauf weiterarbeiten, nachdem die Funktion damit fertig ist oder so. Und ja, ansonsten gebe ich halt Ownership davon komplett ab. Und der Compiler schafft es tatsächlich, wenn ich das Programm kompiliere, mir da schon zu sagen, wann ich da irgendwie Verletzungen in diesen Regeln...
Also ein starker Compiler, der einem gleich sagt, was man falsch gemacht hat,
genau,
also der noch bevor man das Programm ausführt.
Genau, also die schaffen es dadurch eine ganze Menge also Speicherfehler, die in C++ zur Runtime auftreten, Runtime-Fehler sind, schon zu Compile-Zeit-Fehlern zu machen. Man schreibt im Endeffekt genauso... gründlichen, sicheren Code, wie man den auch in C++ machen könnte. Man muss auf diese ganzen Sachen auch selber achten. Aber der Compiler sagt halt explizit, wann man es falsch macht. Noch andere Sachen, die implizit bei Rust anders sind, ist, dass halt am Ende vom Scope von Variablen, von Funktionen oder so, Speicherobjekte, die automatisch deallokiert werden. Das macht C++ auch an vielen Stellen, aber Rust macht das, glaube ich, noch ein bisschen gründlicher.
Diese Unterschiede...
Das finde ich gerade ein Feature von Rust. Also, dass man doch relativ sicher oder einfach Programme schreiben kann, die wenig liegen.
Genau.
Also, das finde ich eher ein richtig gutes Feature und nicht
Diese unterschiedlichen Arten des Datenweiterreichens, sind die durch die Syntax gekennzeichnet oder sind das verschiedene Datentypen?
Ja, also wenn man was borrowt, dann sieht das aus wie in C++, dass man im Prinzip eine Referenz auf was weitergibt. Das heißt...
Ein Und davor schreiben?
Ein Und davor schreiben, genau.
Weil nicht.
Doch.
Ja.
Doch.
Das macht aber einen Pointer.
Ja, das ist eine Referenz.
Nicht in C++. Also es ist ein also
der Typ schon, aber ich meine jetzt das Datum, den Wert.
Das macht eine Referenz auf diesen Wert.
Es kommt drauf an, was der Datentyp ist.
Also es gibt auch tatsächlich Methoden, die haben dann in ihrer Methodensignatur stehen oder Funktionen, die haben in ihrer Funktionssignatur stehen. Ich nehme das explizit als Referenz an. Und ich nehme das explizit als mutable Referenz an oder als immutable Referenz an. Das ist tatsächlich, insofern gibt es im Prinzip von jeder Variable vier Ansichten. Das ist einmal die direkte Ansicht von demjenigen, der es erzeugt hat. Dann gibt es ein borrowed, dann gibt es ein mutable borrowed. Was war nicht plus drei? Naja, vielleicht gab es plus drei. Ja. So, und jetzt hat man natürlich eine krasse Sprache, die wunderbar speichersicher ist und die wahrscheinlich genauso kompliziert ist wie C++. Und warum macht man das jetzt? Und ich kann doch genauso gut irgendwie mein Zeug weiterhin in Python und Ruby schreiben, das ist doch auch schön.
Das ist nicht schnell.
Das habe ich meinen Garbage Collector und sowas. Warum möchte man denn jetzt eigentlich was in Rust schreiben, also in sowas wie C++, in so einer Systemsprache? Das muss ich mir nochmal rausstellen. Oder? Es gibt ja Skriptsprachen, sogenannte Skriptsprachen, und das gibt's sogenannte System Programming Languages. System Programming Languages sind sowas wie C oder C++ oder Rust.
Oder Go aus der letzten Sendung.
Oder Go aus der letzten Sendung. Also nicht das doofe Brettspiel, sondern... Und dann gibt's halt so Skriptsprachen, die... die eigentlich auch, es ist ziemlich schwierig in Python oder Ruby in Segmentation vorzuproduzieren, oder? Warum macht man nicht sowas?
Ja, weil dann halt irgendwie man updatet die Bibliothek und plötzlich bricht der Code, weil sich irgendwas geändert hat und der Compiler das nicht so richtig mitkriegt.
Warum macht man nicht einfach Go? Ne? Wir hatten jetzt letzte Sendung halt Go, das ist vielleicht ein besseres Beispiel als Python.
Nein, also Interpretersprachen, sowas wie Python und sowas willst du ja meistens nicht, weil die irgendwie restriktiert sind, gerade wenn man halt parallel programmieren will, die haben sowas wie Global Interpreter Lock und können gar nicht so wirklich auf mehreren Prozessen arbeiten. Die können halt so ein bisschen Threading, aber das von der Performance kriegst du kein C++-Programm mit Python geschlagen.
Ja, dann kannst du ja auch Erlang nehmen, ne? Eine interpretierte Sprache, die das dann halt auch gut verteilt.
Da ist auch das Keyword, das sind alles interpretierte Sprachen.
Ja.
Das heißt, die laufen in so einer Art
Runtime-Umgebung.
Runtime-Umgebung, die laufen nicht direkt auf der Maschine, sondern da läuft, wenn ich in Ruby ein Skript schreibe, dann läuft immer der Prozess Ruby oder in Python läuft immer der Prozess Python oder der Prozess Java, wenn ich ein Java-Programm schreibe und da drin wird dann im Prinzip ein Großteil des Systems virtualisiert. Deswegen ist es eine VM. Und in so Sprachen wie C und C++ oder Rust oder Go wird der Quelltext, den ich schreibe, direkt auf Maschinencode runterkompiliert. Und dann läuft es direkt auf dem Prozessor.
Wobei man anmerken muss, dass bei Go halt auch eine gewisse Runtime, also eine ganze Laufzeitumgebung mit in das Programm reingebracht wird. Zum Beispiel, um die Speicherverwaltung zu machen.
Genau, also das ist ja das, was jetzt Rust so erstaunlich ausmacht, dass die halt ein neues, innovatives Konzept für Speicherverwaltung einführen. Die bisherigen Paradigmen sind, du machst alles selber, dann kannst du zwar sehr viel tunen, kannst dir aber, wie man immer wieder sagt, dir auch gehörig in den Fuß schießen und Segmentation Faults produzieren. Das ist dann der Fall C, C++ und alle anderen Sprachen, die es gibt, angefangen bei Java und die ganzen Skriptsprachen und Go, obwohl es auf Maschinenebene runterkompiliert wird, benutzen einen Garbage Collector. Und ein Garbage Collector ist halt so ein Dienst, der ab und zu, also das ist ein Teil der Software, aber es ist im Prinzip so ein Dienst, der ab und zu das Programm, was ich laufen habe, mal kurz anhält, mal kurz alle Ressourcen, die ich habe, genau anguckt und dann schaut, ob ich die überhaupt noch benutze oder ob die nicht vielleicht schon irgendwo aus dem Scope gefallen sind und dann wegschmeißt und deallokiert. Und das gibt's bei C++ und bei Rust nicht.
Dann habe ich aber gelesen, so ein Garbage Collector gab es mal für Rust.
Genau.
Was ist denn damit passiert?
Der wurde aus der Sprache komplett rausgeschmissen. Wie wir vorhin schon erwähnt hatten, ist die Sprache ja bereits jetzt seit etwa 8 Jahren in Entwicklung. Und die Konzepte und die Ziele, die diese Sprache, diese Sprache erfüllen sollte, waren von Anfang an irgendwie fest. Man wollte eine Systemprogrammiersprache haben, mit der man parallelen Code sicher machen konnte und der Speicher sollte sicher sein und noch ein paar andere Eigenheiten. Und dann hat man halt eine Weile geforscht und wenn man sich, es gibt so eine schöne Seite, wo man sich angucken kann, wie sich Rust über die Zeit entwickelt hat und im Endeffekt einer der Kernentwickler, Steve Klepnick, hat irgendwie jetzt in einem Interview auch mal gesagt, ja, eigentlich ist Rust im Laufe seiner Entwicklung 4 unterschiedliche Sprachen gewesen. Mhm. Und wenn man sich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren diese Sprache mal angeguckt hat, hat man sich gedacht, oh Gott, was ist das? Und dann hat man sich das ein Jahr später angeguckt und hat sich gedacht, was ist denn das für eine Sprache? Eine ganz andere Sprache plötzlich. Hat sich sehr oft verändert im Laufe ihrer Zeit. Und deswegen sind auch sehr viele nicht wirklich darauf aufgesprungen. Aber seitdem jetzt im Mai Version 1.0 rausgekommen ist, ist die Sprache ziemlich stabil. Und verändert sich jetzt auch nicht mehr so extrem. Und das war zwischendurch, war halt, um Speichersicherheit gewährleisten zu können, war auch mal ein Garbage Collector eingebaut. Und dann hat man aber irgendwann die Paper über Ownership und Borrowing und über diese andere Art von Speicherverwaltung gelesen. Und dann hat man den einfach wieder rausgeschmissen.
Das lief auch parallel.
Es gab auch, ja genau, also die Servo-Leute, also Servo ist jetzt, schlagen wir den Haken zurück zu Mozilla. Warum haben die überhaupt angefangen, diese Sprache zu entwickeln? Mozilla arbeitet an einer alternativen Rendering Engine für
Firefox?
Ja, nicht unbedingt für Firefox, aber halt als Ersatz für Gecko, was schon in dem ersten Mozilla 1.0 läuft und lief und was jetzt immer noch in Gecko, in Firefox läuft. Und die Leute, die Servo entwickeln, diese Rendering Engine, die haben sich gedacht, naja, sowas wie Garbage Collection wäre für uns eigentlich schon ganz praktisch. Und die haben auch überlegt, ob sie das vielleicht einfach irgendwann wieder als Library einführen. Es gibt auch eine Library, dass man das einfach wieder benutzen kann.
Und was ist da jetzt das Speichermodell, wenn ich jetzt ein Rust-Programm am Laufen habe? Also wenn ich jetzt keine Garbage Collection mache und also wie funktioniert das jetzt mit dem Speicher?
Ja, das funktioniert im Prinzip, wenn man den
ja, es gibt zum Beispiel Atomic, also Reference Counter. Okay. Du kannst das benutzen zum Beispiel. Mhm. Das ist halt dann einfach ein Typ, wo du dann quasi, du hast jetzt irgendwie ein Objekt und du möchtest jetzt einfach, dass das ein Reference Counting Modell benutzt, dann kannst du dann einfach um den Arc-Typ drumherum.
Okay, also dann wird dann immer, wenn ich eine Variable habe auf dieses Objekt und die Variable ist nicht mehr gültig, dann wird
eigentlich, das... Also nicht immer, also das macht man halt wirklich an speziellen Stellen, wenn man wirklich im Heap Speicher alloziert und das macht man explizit, das ist nicht der Standardfall. In so Sprachen wie Java oder Python ist es halt der Standardfall, dass alles Heap allokiert wird und in Rust wird sehr viel auch Stack allokiert und dann verfallen halt Variablen, wenn sie aus dem Scope fallen, auch einfach und werden dann gedroppt. Und dann ist der Speicher dann sofort wieder freigegeben, anstatt dass der irgendwann halt irgendjemand feststellt, dass da irgendein Reference-Counter auf 0 gefallen ist und es dann deallokiert wird. Also das geht
nicht. Vielleicht zur allgemeinen Erläuterung. Also es gibt hier im Wesentlichen unterscheidet man bei Computern zwischen zwei Speichertypen. Das ist einmal
der Haufen und der Stapel.
Genau, der Haufen und der Stapel.
So wie bei der Wäsche.
Ja, der Stapel, das ist so, der wächst halt nach unten. Also das, wenn man Funktionsaufrufe macht, dann wächst er immer weiter und erweitert. Aber man kann jetzt da nicht irgendwie sagen, gib mir jetzt einen Speicherbereich, der eine Größe hat, die ich erst zur Laufzeit kenne. Und der Haufen, das ist halt das, wo man sich was vom Betriebssystem anfordert und dann noch lokal ein bisschen vorhält. Und dann kann man halt variable Größen anfordern und muss sie aber auch irgendwie wieder freigeben. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man C programmiert und dann sich diesen Speicher da allokiert und dann irgendwo vergisst freizugeben. Beziehungsweise bei parallelen Programmierungen ist es halt nochmal ein besonderes Problem, weil man manchmal auch gar nicht weiß, wann kann ich jetzt Speicher sicher freigeben.
Ja genau, also wenn du jetzt schnell zwischen unterschiedlichen Methoden oder Threads hin und her auf den gleichen Speicher zugreifen möchtest, dann allokierst du den im Heap, den ist irgendwie für deinen ganzen Prozess, also in deinem im Haufen, der ist in deinem ganzen Prozess einheitlich und da kann man dann Pointer zu Stellen im Heap hin und her schmeißen. Und beim Stack, das ist allerdings ein bisschen aufwendiger und nicht ganz so schnell anzulegen.
Und das ist doch ein Schief. Also ein Stack ist schon relativ schnell. Das Problem ist halt, erst begrenzt.
Der Stack ist funktionslokal. Das heißt, wenn ich eine Funktion starte und eine Methode aufrufe, dann hat die ihren Stack. Und die weiß schon von vornherein, wenn sie initialisiert wird, wie viel Speicher sie hat. Weil es steht ja für jede Variable steht drin, was es ist. Und dann wird die pro Aufruf alloziert. Und wenn ich jetzt eine Methode schreibe, die heißt fn main und da sage ich a ist gleich hello world, dann wird halt mit der Initialisierung von der Funktion main ein Stück Speicher an die Methode rangehängt in den Stack dazu, wo dieses Hello World drin steht. Und sobald die Methode zu Ende ist, wird dieser Stack mitsamt der Methode wieder freigegeben. So funktioniert das im Prinzip.
Schön. Ja, aber du musst halt zum Beispiel, also Rust sichert quasi damit eine Variable, die du im Stack alloziert hast, nicht in einen anderen Thread übertragen wird, weil das zum Beispiel auch nicht möglich ist. Dadurch, dass dein Stack lokal ist, da könnte ja dein Thread sterben und dann wäre die Referenz nicht mehr gültig.
Genau, jetzt würde man das rüber kopieren, genau.
Also, da gibt es ein ganz interessantes Detail zu Threads und Stacks. Im Grunde kann man eine Stack-Variable an einen Thread übergeben, aber halt nur, der Thread darf dann halt nur so lange leben, wie dieser Stack-Frame, ne, wie diese lokale Variable halt auch lebt. Und Rust ist an der Stelle so clever, dass er das halt enforcen kann. Er kann.
Das ist eine klassische Rust-Fehlermeldung beim Programmieren. Diese Methode, diese Variable lebt nicht lang genug.
Aber man kann dann sich halt auch so ein Bibliothekskonstrukt halt bauen, womit du einen Thread starten kannst. Und dieser Thread wird auf jeden Fall beendet, also dieser Stackframe, in dem du den Thread gestartet hast, wird auf jeden Fall so lange weiterleben, wie dieser Thread läuft und entsprechend blockieren. Ne? Das kannst du dann bauen. Das sieht dann halt so aus, dass am Ende von dem Stackframe ein Join, also ein Warten auf diesen Thread gemacht wird automatisch.
Wobei, also bei Closures nimmst du dann so eine spezielle Stack-Copy-Operation, die dir dann deine Stack-Variablen in eine Kopie von einem Closure packt. Aber das ist halt dann Kopie.
Das ist der zweite Mechanismus, ne? Man kann kopieren, aber man kann auch diese lokalen Stack-Variablen direkt verwenden.
Also Rust hat auch Closures, wie ich gerade gehört habe, also einige Funktionen.
Ja. Vielleicht sollten wir das mal nutzen, um mal ein bisschen wieder aus dem Rabbit Hole rauszukriechen, weil wir sind jetzt schon sehr tief eingestiegen.
Es geht immer
so schnell. Die eher vielleicht für krasse Betriebssystem-Treiberentwickler oder Optimierer interessant ist. Aber eigentlich ist es ja, das Schöne an Rust ist nicht nur, dass es halt so geile, sichere Sachen macht, die wir gerade schon aufgezählt haben, die man auch alle nochmal detailliert nachlesen kann, sondern eigentlich ist das Schöne an Rust, dass es eine Systemprogrammiersprache ist, die im gleichen Feld spielt wie C++, die sich allerdings an vielen Stellen eher anfühlt wie eine schöne High-Level-Sprache, da sie nämlich Features anbietet, die man aus der Welt von Ruby oder Python kennt. So wie zum Beispiel Closures. Ja, Closures sind jetzt auch schon in C++ irgendwie eingeführt worden.
Aber auch in Java?
Auch in Java. Allerdings hat halt Rust eine ganze Menge moderne Sprachfeatures und das Arbeitsenvironment, das Tooling dazu ist auch relativ modern im Vergleich zu C++ und bringt halt Sachen mit, die man aus der Scripting-Sprache Welt kennt oder vielleicht auch von Go kennt oder von Swift kennt. Und darunter zählen zum Beispiel so Sachen wie Cargo. Also wenn ich früher mir mal ein C++-Projekt an der Post genommen habe, bin ich meistens daran gescheitert, wenn ich mir das ausprobieren wollte, dass ich es gar nicht zum Bauen gebracht habe, weil es irgendwie Dependencies über Dependencies gebraucht hat und dann lief es ewig und dann wusste ich nicht genau, wie ich jetzt dieses Configure einrichten sollte. Gut, okay, aber ich nicht so tief in C++. Und hier gibt's sowas Geiles wie Cargo. Das ist ein Bildsystem und Paketmanager in einem. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was bei Ruby Bundler macht. Das heißt, oder bei Node.js NPM oder pip bei Python. Das heißt, ich kann mir, wenn ich mein Projekt baue, da schreibe ich mir keinen Make-File, da schreibe ich mir einen Cargo-File und da steht dann drin, was sind so die Dependencies, die ich benötige, welche Bibliotheken brauche ich, um meine Anwendung zu bauen. Zum Beispiel irgendeine OpenGL-Library, wenn ich ein Spiel bauen will oder sowas. Oder eine, keine Ahnung, Java-Library, wenn ich einen Java-Client bauen will. Und dann programmiere ich dagegen und wenn ich das dann bauen will, sage ich einfach Cargo Build und dann schaut er, welche Dependencies benutze ich, lädt sich die runter entweder von Git oder von einem zentralen Repository und dann baut er die und dann linkt er die gegen meine Anwendung und dann muss ich mich um gar nicht mehr weiter viel kümmern und das wird für mich gebaut.
kann ich über Cargo auch nach Libraries suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich möchte jetzt hier irgendwie einen kleinen HTTP-Server bauen und so, und ich will halt wissen, okay, was kann denn jetzt hier schon alles in Rust HTTP lesen oder genau. JSON, kann ich dann sagen, irgendwie Cargo Search und...
Ich glaube, Cargo Search gibt's, ja.
Oder gibt's irgendwie eine Webseite, wo man dort halt irgendwie zentral danach suchen kann, weil man muss ja auch immer irgendwie...
Genau, also bei Rust ist das gesamte Team so dieses rostige, steampunkige so ein bisschen. Das Logo ist ja auch so ein rostiges Zahnrad, wo das R von Rust drin steht und die Seite, die einzelnen Bibliotheken bei Rust heißen sogenannte Crates, also
Kisten.
Und Cargo heißt ja, was heißt denn das auf Deutsch? Ladung. Und deswegen heißt der Paketmanager auch Ladung und die Third-Party-Crates, also Libraries, die man benutzen will, die findet man alle ziemlich gut in einem der zentralen Repository, das heißt Crates.io. Das kann man durchsuchen. Man kann allerdings auch als Dependencies explizite Commits auf GitHub aus einem Git-Repository verwenden oder einfach lokale Referenzen auf andere Verzeichnisse.
Aber Hendrik, das ist ja alles schön und gut. Das habe ich aber alles schon in Python, Ruby und JavaScript.
Ja, aber nicht in C++.
Also vielleicht soll das auch irgendwie mal kommen. Also ich bin der Meinung, dass für die neuen
C++ für C ein Modulsystem kommen?
Ja, es soll für C++ ein Modulsystem kommen. Und mit B-Code oder Bytecode gibt's auch schon so die ersten Anfänge für Paketmanager. Also dass das ein Problem in dieser Szene ist, so ist halt durchaus bekannt. Und ich könnte mir vorstellen, damit C++ 17 nochmal viele Änderungen kommen sollen, dass das halt auch kommt. Deshalb finde ich auch sehr interessant so die Unterschiede, weil vielleicht machen wir erstmal weiter mit den Unterschieden zu Rust, bevor wir das nochmal mit anderen Programmiersprachen ein bisschen vergleichen.
Unterschiede?
Ja, nicht Unterschiede, Features.
Features. Weg von Tooling zurück zu Sprachfeatures? Oder?
Genau. Also was viele von den aktuell neu rausgekommenen Sprachen gemeinsam haben, ist, dass irgendwie das Object-Oriented Programming Modell so ein bisschen über den Haufen werfen. Also es gibt in Rust...
Aber das war doch 20 Jahre lang der letzte Schrei.
Ja, es hat aber irgendwie dann doch nicht seine Versprechen eingehalten.
Also heißt das, dass Rust nicht objektorientiert ist?
Naja, es ist anders objektorientiert. Also es gibt ja in C++ oder in Java gibt es ja so Klassen, ne? Und dann gibt's die Klasse Vogel und die wird geerbt von einer Ente und dann auch erweitert um die Methode Quaken oder sowas, ja. Und in Rust ist, und man erbt halt von seinen Ancestors dann immer noch so Zeugs rein. Und in Java 8 ist ja jetzt dieses sogenannte Diamond-Problem wieder hinzugekommen. Was mache ich, wenn es eine Klasse Vogel gibt und davon erbt eine Ente und eine Gans und ich bin aber eine Kreuzung zwischen einer Ente und einer Gans und das heißt, ich erbe von Ente und Gans und dann trifft sich irgendwie wird irgendwie kompliziert und führt auch zu einigen Problemen. Deswegen gibt es in Go und in Swift und in Rust ein anderes Modell der Objektorientierung, nämlich Composite. Wie heißt das?
Composite.
Composite over inheritance, Objektorientierung. Das heißt im Prinzip, dass ich nicht von irgendwas erbe, was eine Methode, zum Beispiel Fliegen, für mich implementiert. Also wenn ich jetzt fliegen können möchte, erbe ich von einer Ente und deswegen kann ich dann fliegen, weil die Ente kann fliegen. Das heißt einfach, dass ich das Trait Fliegen implementiere. Und dann bin ich etwas, bin ich ein Objekt, was nicht von einer bestimmten Klasse erbt, sondern was ein bestimmtes Trait implementiert.
Und sind die Traits vergleichbar mit Interfaces?
Also ein bisschen ähnlich wie Interfaces, ja.
Also so Gemeinsamkeiten, die man so implementieren muss.
Genau, also man kann für Traits, kann man zwar schon alles vorausfüllen und so Default-Implementationen machen, aber im Endeffekt ist ein Trait, ist so eine Auflistung von Funktionssignaturen oder Methodensignaturen, die man erfüllen muss. Und wie genau die implementiert sind, sind offen. Und jetzt kann ich Generics einführen, die dann heißen, diese Methode ist ausführbar zum Beispiel für alle Objekte, die das Trait Fliegen implementieren.
Und vom Typ Vogel sind zum Beispiel.
oder in anderen Sprachen vom Typ Vogel sind. Aber so muss ich halt nicht alles machen, was ein Vogel macht, sondern ich muss bloß fliegen können.
Ja, nee, also in Rust kannst du, machst du das dann quasi so, du implementierst dann für quasi den Typ von Vogel das Fliegen.
Genau, ich implementiere Fliegen für den Typ Vogel oder ich implementiere Fliegen für den Typ Boeing 747. Und dann kann ich alles, was was am Himmel ist, kann ich voraussetzen, dass es fliegen kann. Ich muss allerdings eine 747 mit einer Ente überhaupt nichts weiteres gemeinsam haben, außer dass beide fliegen können. Ne? Das ist so ein bisschen anders. Was auch noch anders ist an Rust, ist zum Beispiel, dass es das schöne Feature Pattern Matching unterstützt. Pattern Matching ist, ja, was ist ein Pattern Matching?
Große Switch Cases?
Na, eigentlich, also ich versuch's mal, also es ist einfach eine Unterscheidung. Ich gebe eine Variable in diesen Switch, dort rein, in dieses Konstrukt. Und je nachdem, wie dieser Typ genau funktioniert, springt mein, was für ein Typ ist, springt er dann einen anderen Branch an, also einen anderen Zweig von meinem Konstrukt. Und das können dann aber im Sinne von Pattern Matching kann das zum Beispiel, wenn ich eine Liste habe, dann hat eine Liste halt ein Ende und mit ein Stück, wo noch ein Element danach folgt. Und dann kann ich jetzt diese Liste abarbeiten, indem ich halt in einer rekursiven Funktion über diese Liste da implementiere immer mir ein Stück von der Liste nehme und den restlichen Stück von der Liste wieder der Funktion übergebe. Und dann kann ich diese Liste mal weiter abarbeiten. Ich glaube, das war jetzt eine schlechte Erklärung.
Oh, ja, das kann ich mir total gut vorstellen.
Es gibt in anderen Sprachen, gibt es halt schon so ein Switch-Case und da steht halt drin, ich kann ja jetzt irgendwie eine Zahl reingeben und da sage ich, wenn es 1 bis 5 ist oder sowas, dann sage ich Case 1, dann drucke ich 1 und wenn es Case 2, dann drücke ich 2 und oh nein, ich habe vorher vergessen, Break zu schreiben. Jetzt heißt, sind also beide Fälle eingetreten und zum Schluss muss ich noch einen Default-Fall eintreten lassen. Und das sind im Prinzip so Boolean-Vergleiche. Und bei Rust wird das schon auf Sprachebene gemacht. Da kann man nämlich so Patterns schreiben wie 1.5 für alles, was in dieser Regel 1 bis 5 ist. Oder andere Beispiele sind, dass man das destructured, also es gibt irgendwie so ein Composite-Objekt, zum Beispiel ein Result, und in dem Result ist ein Wert drin. Und ich kann jetzt schauen, kriege ich ein Result? Wenn ja, dann klammern wir direkt diesen Wert, der da drin ist. Also das ist auch nicht so schön jetzt dargestellt worden.
Das Schöne an dem Rust Pattern Matching ist, dass man gezwungen ist, alle Fälle abzuarbeiten. Sonst kompiliert dir dein Compiler nicht.
Genau, der Compiler sagt dann auch, dieses Pattern ist nicht, dieses Match ist nicht exhaustive. Es ist nicht
ausschöpfend.
Ausschöpfend, genau. Und dann hat man wieder ein Laufzeitproblem zu einem Compiler-Problem erklärt und das ist aus der Runtime rausgeholt.
Ah, das bindet mich total beim Programmieren.
Wieso, wann denn?
Na, ständig muss ich alle Fälle abkloppen, obwohl ich genau weiß, da kommt immer dieser Wert an.
Aber es gibt sicherlich viele Fälle, wo du auch so unsafe programmieren kannst, wie das von einer Sprache gewohnt bist.
Also das kenne ich so aus Programmierprojekten, wenn du dann so in den Code reinguckst, weil jetzt ein Fehler aufgetreten ist und da steht jetzt im Kommentar should never happen. Und dann ist es doch passiert.
In Rust hast du dafür die Möglichkeit, Unwrap zu machen. Wobei Unwrap sagt eigentlich im Endeffekt, er nimmt das Ergebnis im guten Falle und im schlechten Falle gibt es ein Abort.
Gehen wir doch mal auf die schlechten Fälle ein. Wird. Gehen wir doch mal auf Fehlerbehandlung ein. Das ist noch so eine Gemeinsamkeit, die jetzt Go, Swift und Rust haben. Es gibt, also gut, Swift gibt es Exceptions mittlerweile, aber eigentlich gibt es in den Sprachen keine Exceptions. Ja, die Fehlerbehandlung, eine Methode kann entweder ein richtiges Ergebnis zurückliefern, wenn sie was macht, wenn sie was berechnet. Wenn ich zum Beispiel 1 plus 2 rechne oder sowas, möchte ich, dass immer eine Zahl rauskommt. Es könnte aber auch irgendwie Mist produziert werden, weil ich irgendwie keine Zahlen reingebe oder sowas. Dann gibt es die Möglichkeit, anstatt des Ergebnisses einer Methode nicht das Ergebnis direkt, also zum Beispiel ein Integer auszugeben, sondern ein Result vom Typ Integer. Das Result ist so ein Typ, der speziell bei Rust vorkommt. Und der enthält, das ist im Prinzip ein Enum, der enthält zwei Typen von Inhalten. Entweder ein okay, und das okay ist dann ein einstelliges Tupel, wo das ist vom Typ okay mit einem Wert. Darauf kann man übrigens ein Pattern matchen. Oder es enthält ein Error mit einer Fehlermeldung. Und darauf kann man testen. Wenn ich jetzt eine Methode habe, die mir was addiert und mir ein Result zurückgibt, kann ich hinterher mit Pattern Matching darauf schauen. Wenn das ein okay ist, dann nimm den Wert da raus. Und wenn das kein okay, sondern ein Error ist, dann behandelt den. In Go ist es so ähnlich, aber da gibt's, da geben alle Methoden zwei Werte zurück, so als Tupel direkt. Und der erste Wert ist das Ergebnis und der zweite ist potenziell der Fehler.
Ja, also ist nie ganz so explizit. Also man kann ja einfach den Error, also den zweiten Parameter, den die Funktion zurückgibt, ignorieren. Das wird ja dann wahrscheinlich eher ausgeschlossen, wenn ich quasi nicht an die Daten rankomme, ohne dass ich diese Rückgabewert da diesen anfasse und irgendwie benutze.
Genau, also in Rust muss ich dann behandeln. Ich kriege entweder etwas Okayes zurück und nehme dann den Wert, oder es passiert halt ein Fehler. Und die einfache Methode davon ist, dass man halt auf das Ergebnis die Methode unwrap ausführt. Die sieht man auch manchmal im Code. Und die gibt im Prinzip in jedem Fall das Ergebnis zurück, wenn es drin ist. Und wenn es kein Ergebnis ist, sondern ein Error, dann panickt das Programm.
Also das heißt dann Sturz ab, oder?
Dann ist das im Prinzip ein gewollter, gezielter Absturz, der allerdings die machen dann noch so ein bisschen...
Gewollt von demjenigen, der zu faul war, den Fehler zu behandeln.
Ja, aber die machen dann halt noch so ein paar andere Sachen, wie zu der Zeit dann noch schnell durch das gesamte Speicherlayout durchgehen und dann Sachen deallokieren. Also so ein Panic ist schon eher so ein graceful Shutdown als anstatt eines richtigen harten Fails. Das ist schon ein bisschen eleganter gemacht.
Man kann den ja auch mit dem Taskmodell kombinieren und dann würde halt zum Beispiel so ein Task abstürzen, aber dein Gesamtprozess lebt immer noch weiter.
Das funktioniert auch so, weil Panic klingt halt ziemlich panisch.
Ich glaube, das ist ein Assert und das ist dann in so einem Thread-Kontext, bringt dir das dein Programm nicht in den...
Das ist ja so ähnlich wie in Erlang, oder? Also in Erlang habe ich ja auch meine Prozesse. Und wenn dann innerhalb dieses Prozesses halt ein Fehler passiert, behandelt man das eigentlich nicht lokal, sondern gibt es dann so eine
Exit-Message an alle Linked Processes.
Also an alle, genau, dann können dann quasi die anderen sich darum kümmern, dass das System wieder zum Laufen gebracht wird.
Mhm. Aber so Unwrap ist halt auch wirklich, das wird als schlechter Code betrachtet. Wenn du eine Library schreibst mit viel Unwrap, dann ist das ganz klar keine gute Library. Also das ist halt die Abkürzung.
Also das Konzept, das kommt mir aus Haskell ganz bekannt vor. Und ich schreibe dann halt irgendwie from maybe undefined und alles, was dann nothing war, also ein Fehler, wird dann zu undefined und dann stürzt mein Programm ab.
Ja, du kannst auch sagen unwrap or und dann einen Default-Wert übergeben, zum Beispiel, der dann, wenn das Ergebnis nicht richtig zurückgegeben wird, dann wird dieser Wert übergeben.
Und das macht die ganze Sache sauber?
Je nachdem, was du für einen Fall hast, ne? Also es gibt natürlich wirklich auch Fälle, wo du sagen kannst, okay, da kannst du jetzt wirklich nichts mehr retten und warum sollte man jetzt auch weiterarbeiten? Also schieße ich mich jetzt hier gezielt ab.
Was mich mal interessieren würde, wenn dann so ein Programm abstürzt, was kann ich dann tun? Also was sehe ich dann? Was gibt mir das Programm aus?
In dem Fall die Fehlermeldung, die in dem Error drin stand.
Also kann ich dann noch sehen, sehe ich dann, wo dann dieser Fehler passiert ist? Und
da kriege ich einen Stacktrace oder sowas?
Also ja, genau, eine Auflistung der
Funktion. Ja. Nicht per Default.
Nicht per Default, aber wenn es, ich schätze mal, je nachdem, es gibt eine Umgebungsvariable, die du setzen kannst und dann wird ein Stacktrace produziert, wenn es natürlich, die immer gesetzt ist in deinem System, dann wirst du auch immer einen Stacktrace kriegen, aber manchmal kannst du es auch einfach direkt davor setzen, bevor du den Fehler reproduzierst, um den Stacktrace zu sehen. Aber es gibt, wenn du magst, kannst du einen Stacktrace haben, dann findest du es.
Okay.
Beziehungsweise es gibt auch Crates, wo du gerade so Tracebacks erzeugen kannst für deine eigenen Programme, wenn du die als Debug-Feature haben willst. Da machst du dann einfach eine Dependency drauf.
Ja, wie debugge ich denn jetzt Rust?
Genau, gibt's, wie ist das Tooling so um Rust? Also, was ja halt irgendwie, was man ja bei C und C++ irgendwie so anderen systemnahen Sprachen halt viel hat, dass man irgendwelche Tracing und Profiling Tools, mit denen man halt nachgucken kann. Okay, ich habe da, oder einfach auch schon Debugger, die ja halt sehr mächtig sind und halt gerade auch paralleles Debuggen ist sehr schwierig, so. Gibt's dafür, wenn Rust jetzt neue Konzepte einbringt in der Programmiersprache, um parallel zu programmieren, gibt es da halt auch Möglichkeiten, irgendwie das cool zu debuggen?
Den Debugger schmeißt ja meistens auf ein Binary.
Richtig.
So, und das Binary sieht bei Rust so aus wie ein C++-Binary. Dann kannst du da mit GDB oder mit, wie heißt der bei LLVM?
LLDB.
LLDB einfach durchsteppen.
Ah. Also mit meinen Standard-Debuggern.
Mit deinen Standard-Debuggern.
So wie ich ihn aus Visual Studio kenne.
Zum Beispiel, ja. Hm. Allerdings kann man sich an der Stelle auch fragen, was für eine Sorte von Bugs sucht man mit so einem Debugger. Ja? Viele von diesen Fehlern, die da auftreten können, wenn es nicht logische Fehler sind, entweder logische Fehler, ja, dass ich meinen Algorithmus falsch definiert habe, oder es sind tatsächlich irgendwelche Speicherleaks, die dann zu einem Segfault führen. Aber ein Großteil von diesen Fehlern, die du debuggen würdest in einem C-Programm oder so, hast du in Rust durch dieses Typsystem eigentlich schon wieder ausgeschlossen. Das heißt, debuggen wird da ein bisschen. Das Einzige, was manchmal, wo du manchmal dich fragst, was passiert, ist, wenn da ein Unwrap auftritt, was ja schlechter Code ist, einfach so Unwrap schreiben, und nicht die Fehlermeldung ausgegeben wird. Weil dann weißt du manchmal nicht genau, wo dieses Unwrap aufgetreten ist.
Was ist guter Code? Ich habe heute nur Unwrap und Unwrap.org gehört.
Ja, du, eigentlich magst du, sagst kann du dann...
Match machen. So ein Match, so ein Pattern-Match. Und dann, genau, matchst du das auf alle Fälle.
Dann korrekt ausgeben.
Man kann auch noch das Makro try verwenden, ne, um den Fehler, um das Result einfach weiterzugeben.
Was ist ein Makro?
Was ist ein Makro? Makros kennen wir doch aus C++, ne? Das war doch irgendwie so diese Textersetzung, die dann, ja, das ist Turing verständlich
war. Man sieht den Präprozessor. das ist irgendwie so ein Konstrukt, was ich definiere, und dann kann ich das, also den Namen da verwenden. Das ist halt wie so eine, sieht halt so ein bisschen aus wie eine Funktion, und aber was es eigentlich macht, ist einfach der Code an der Stelle da einfügen, wo ich dann dieses Makro benutze.
Zur Compile-Zeit wird da was ausgeführt und ersetzt.
Das ist jetzt wie in C++ diese Textersetzung.
Also ist es quasi auch so eine Art Präprozessor, der drüber läuft?
Nein, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht.
Ist es nicht.
Ist es nicht.
Okay, was sind jetzt Makros in Rust?
Das ist ein eigener Compiler-Schritt.
Okay. Ja,
der kompiliert die Sprache, er sieht Makros. Dieses Makro ist im Grunde Code. Ne? Sieht aus wie Rust-Code, ist Rust-Code.
Cool.
Es gibt noch eine spezielle Sprache dafür, wie man eigentlich Makros definiert, die ist ein bisschen eingeschränkt. Weißt du, wie die heißt? Ah, okay.
Aber es gibt viele Stellen im System, wo man halt Makros anstatt von Methoden benutzen möchte, um so gewisse Checks.
Genau. Ne, die arbeiten auf den Syntaxbaum, heißt das bei Programmiersprachen, um dann halt neue Syntaxknoten zu erzeugen.
Okay.
Ne, im Grunde sieht er aus wie ein Funktionsaufruf, nur dass die Funktionsparameter nicht ganz normale Variablen sein können, sondern halt auch komplizierte Syntaxkonstrukte, die du dann selber
formulierst. Ist es eine Art Code-Generierung, oder?
Es ist ein
bisschen, aber das ist halt
so. Also kann man sich damit wirklich so eigene, also sind das jetzt mehr irgendwie Makros, also das klingt jetzt für mich, als wäre das mehr so Makros im Sinne von Lisp, wo ich halt irgendwie so Syntax, if-Syntax, blub-blub-blub oder sowas schreiben das, kann.
Wo ich mir so eine eigene Sprache definieren kann.
Oder direkt Elemente der Sprache im abstrakten Syntaxbaum hinzufügen kann.
Ja.
Ah, okay.
Ein ganz prominentes Beispiel dafür ist Printline. Wenn man sich jetzt ein Hello World in Rust generiert, was immer das der erste Stück Code ist, was produziert wird, wenn man mit Cargo ein neues Projekt anlegt, steht da Printline Hello World drin. Und dann fragt man sich, warum dieser Methodenaufruf mit einem Ausrufezeichen aufhört. Und das ist halt in Rust die Syntax, um zu kennzeichnen, dass das ein Makro ist. Also ist Printline ein Makro. Warum ist es ein Makro? Weil Printline schon zur Compile-Zeit, also Printline hat Funktionalität wie bei C++, ja, da heißt das printf.
Da ist es cout. Mit C++. Also Printline ist es in Java, oder?
Die Bücher heißen auch alle C/C++, deswegen bringt man das durcheinander.
Ja.
Wie bei C Und da gibt's natürlich auch eine ganze Reihe von Bugs oder Speicherproblemen, die da auftreten können oder Angriffe auf dieses printf, weil dann wird zur Laufzeit dieser String, den man da angibt, ausgelesen und dann werden da an manchen Stellen werden da Werte ersetzt, damit man halt sagen kann, das Ergebnis von ersetze durch a plus ersetze durch b ist gleich ersetze durch c. Und das wird bei c zur Laufzeit gemacht und bei Rust wird dieser Formatting-String, den man da angibt, also das Ergebnis von Klammer auf Klammer zu plus Klammer auf Klammer zu ist gleich Klammer auf Klammer zu, ist dann A, B, C, wird halt schon zur Compile-Zeit gecheckt, ob das auch diese Regeln erfüllt und ob man da genau das ausgibt, was man ausgeben will.
Also Compiler für C können das mittlerweile eigentlich auch, aber dieses printf ist halt eine Regel, eine Funktion, die extern, also implementiert ist in der Standard-Library und die wird dann halt benutzt von dem Code. Während hier jetzt anscheinend Code eingefügt wird, der dann schon diese Ausgabe dann realisiert.
Und wenn das nicht reicht, dann hat man noch die Möglichkeit, Compiler-Plugins, also so richtig was Compiler-Plugins, Makros zu schreiben oder Plugins.
Wie wird Rust kompiliert oder wie funktioniert das?
Also das ist halt ein unstable Feature, aber da kann man, also das kann man nur in Rust Nightly nehmen, aber da kann man dann wirklich quasi andere Programmiersprachen einbauen in Rust, damit das auch von der Syntax gut aussieht, wenn du dann jetzt zum Beispiel irgendwie OpenGL oder sowas implementieren willst. Mhm.
Es gibt zum Beispiel auch so ein Compiler-Plugin, das bindet man ein wie eine Dependency auch über das Cargo-Projekt-File. Das heißt Clippy. Und das wird einfach bloß beim Kompilieren mit ausgeführt und das achtet darauf, ob du so ein paar Regeln ausführst, so ganz triviale Sachen. Und das muss es halt zur Compile-Zeit machen. Das schaut zum Beispiel, ob du sagst, wenn die Länge meines Arrays gleich 0 ist, dann mache das, dann sagt er dir dann beim Kompilieren, dann nimm da, also gibt er dir Warnings aus, nimm da mal lieber if empty und sowas. Und eine Handvoll anderer Sachen, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist.
Also als Beispiel zum Beispiel, wenn du eine Skriptsprache einbinden willst, es gibt zum Beispiel ein Compiler-Plugin, das Lua-Bindings erzeugt. Und der guckt sich dann quasi einfach dein Programm an und erzeugt automatisch für dich halt
Bindings. Das ist cool.
Geht halt momentan nur auf Nightly und das wird wahrscheinlich sich auch nicht ändern.
Was ist denn jetzt Nightly?
Das ist so Experimentierstube von Rust.
Wie, das wird sich nicht ändern, das wird niemals stabil werden, diese coole Erweiterung.
Ich vermute, weil sich die API zu schnell ändern wird, weil es halt sehr Compiler-nah ist.
Aber
vielleicht ändert sich das. Also das ist noch nicht so wirklich bekannt. Also
kann man den Compiler irgendwie erweitern mit Plugins oder so?
Das ist ja ein Compiler-Plugin.
Und momentan ist es so, dass Compiler-Plugins, also es gibt immer drei aktuelle Versionen von Rust. Es gibt immer Stable, Beta und Nightly. Und die releasen das nach diesem sogenannten Train-Modell. Das heißt, es alle 6 Wochen gibt's einen Break und dann wird aus dem aktuellen Beta wird Stable und aus dem aktuellen Nightly wird Beta und das heißt, ja, das macht, glaube ich, Ember.js macht das so ähnlich. Wer macht das noch? Ja, Firefox macht das genauso. Mit einem längeren Zyklus. Und man kann halt nur in Nightly solche unstable Features benutzen, zum Beispiel irgendwelche Compiler-Erweiterungen.
Ich sehe da immer mal diese Syntax mit Raute und eckigen Klammern. Sind das so Annotationen?
Das sind Attribute.
Attribute. Und werden die von den Plugins ausgewertet oder vom Compiler oder kann man die selber noch?
Man kann sich, glaube ich, selber welche definieren, aber es gibt so ein Set von vordefinierten Attributen, die vom die standardmäßig vom Compiler genutzt werden. Zum Beispiel Test. Da wird die Methode, die darauf folgt, die von diesem Attribut beschrieben wird, nur als Test ausgeführt. Das muss dann eine Void-Methode sein. Und wenn man dann sagt Cargo-Test, dann werden diese ganzen Testmethoden ausgeführt. Die werden nicht standardmäßig mit einkompiliert, aber die kann man in das gleiche Binary mitschreiben oder in den gleichen Code dran schreiben.
Das klingt ja sehr praktisch.
Das gleiche gilt für Bench. Dann kann man dann Cargo-Bench sagen und dann wird der Code gebenchmarkt mit bestimmten Benchmark-Methoden. Und dann gibt es halt noch Attribute, mit denen man bestimmte Warnings ausschalten kann. Es gibt ja einen Haufen Warnings, zum Beispiel unused variables, die ausgespuckt werden. Die kann man dann lokal, wenn man es jetzt gerade nervt, ausschalten. Aber eigentlich sollte man das wohl ja nie kompilieren.
Gibt es für Rust sowas wie Formatierungsstandards? Das für jeden Programmierer der Code auch einheitlich aussieht?
Also es gibt momentan ein RFC, wo darüber diskutiert wird, wie man das machen möchte. Da gibt es halt die Leute, die argumentieren, dass die Curly Braces, die eine Methode beginnen, am Ende der Definitionszeile oder auf einer eigenen Zeile sein sollen. Das, je nachdem, wie man es gerne hat.
Und hoffentlich machen sie nicht Semikolons optional.
Es gab, glaube ich, mal irgendjemanden, der Rust with Indents gebaut hat oder sowas. Das war so eine Art Präprozessor, aber das war nicht wirklich schön. Nee. Aber das Rust wurde ja von der Community entwickelt auf GitHub/Rustlang. Und da gibt es ein Repo, das heißt RFCs. Da kann man per Pull-Request eigene RFCs, also Request for Comments mit Standardänderungen zu wünschen für die Sprache einreichen. Und da wird diskutiert, zum Beispiel momentan, ob vorgeschrieben werden soll, in einem dieser RFCs wird das diskutiert, wie die Sprache eingerückt und formatiert werden soll. Aber ich glaube, die meisten Leute machen es momentan so ein bisschen Java-Style, dass die Curly Braces am Ende der Zeile von der Funktionsdefinition sind. Ich persönlich finde das nicht sonderlich schön, weil mein Vim das dann komisch zusammenfaltet und ich das dann nicht mehr richtig lesen kann, wenn ich es folde.
Solltest du auf Emacs wechseln?
Dann ist das nicht dein Editor-Problem.
Falsche Religion.
Ja, ich finde das auch irgendwie schöner, wenn es auf einer eigenen Zeile ist, das Curly Brace.
Die Sendung neigt sich bald dem Ende zu und da würde ich mal fragen, was macht ihr denn so mit Rust und gibt's weitere coole Leuchtturmprojekte außer Servo?
Ja, die Sprache ist jetzt erst im Mai wirklich stabil geworden, davor hat sie sich halt sehr regelmäßig sehr verändert und jetzt ist sie aber eingefroren und sehr stabil im Gegensatz dazu. Es gibt eine Handvoll kleinere Projekte, die sich immer wieder vorstellen. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die implementieren gerade den Axolotl-Algorithmus, der in TextSecure verwendet wird, in Rust, damit man den als Library in anderen Projekten nutzen kann. Dropbox hat eine Ankündigung gemacht, dass sie für ein internes Projekt sehr intensiv auf Rust setzen. Wir wollen es allerdings erst in den nächsten Monaten bekannt geben, was sie damit machen.
Mhm. Ich noch mal Einwurf von mir. Es gibt verschiedene Ansätze, damit Betriebssysteme zu schreiben. Also das, weil es halt, wenn man halt Rust ohne Laufzeitumgebung bauen kann, kann man damit auch wirklich so das grundlegende System aufschreiben. Und die, was man ja damit erreichen will, ist, dass man dann irgendwie Betriebssysteme hat, die dann bestimmte Arten von Bugs selten oder gar nicht hat, weil die Sprache das irgendwie verhindert.
Ja, und dann gibt's auch schon Web-Frameworks, mit denen man so ähnliche Sachen kann, wie schon mit Node.js, oder wie heißen dann sowas wie, das eine heißt Iron und das andere heißt Nickel, das Iron Framework IO, und dann hat man halt so eine Art Express, bloß dass es in Rust geschrieben ist, und das ist ziemlich schick.
Mhm. Ja, das Tolle an Node.js ist ja, dass einem da, IO nicht um die Ohren fliegt, und das habe ich bisher in jeder anderen Sprache vermisst. Mhm. Was man da braucht, ist halt so, also
grundsätzlich.
Also
Nickel wie,
genau. Und das gibt's alles.
Es gibt eine sowas ähnliches wie libuv in Rust, das heißt Mio, M-I-O. Das ist im Prinzip so alles, was Networking in libuv gemacht macht.
Der Name erinnert an Neo für Java.
Er ist M-I-O.
Genau,
ja.
Erinnert daran.
Ah ja.
Ich weiß, es gibt so ein Bitcoin-ähnliches Projekt namens Madesafe, die haben jetzt auch angefangen, einen kompletten Rewrite in Rust
zu machen. Genau, die erforschen schon seit einiger Zeit und haben dann, als sie von Rust gehört haben, gedacht, boah, ist das geil, wir schmeißen jetzt unseren ganzen C++-Code weg und fangen von vorne an, machen das alles in Rust.
Und die sind damit sehr zufrieden.
Sind damit wohl tatsächlich sehr zufrieden.
Viel Code weggeschmissen haben sie gemeint, mit der gleichen Funktionalität.
Und es gibt aber, wenn man jetzt anfangen möchte, mit Rust rumzuspielen, was könnte man sich dann nehmen? Ja, viele fangen ja an mit Programmieren, weil sie Spiele entwickeln wollen. Es gibt eine wunderschöne Sammlung von Libraries zur Spieleentwicklung, die nennt sich Piston. Also P-I-S-T-O-N. Und die meisten großen Rust-Projekte haben entdeckt, die Dateiendung von Rust-Dateien .rs gibt es auch als Top-Level-Domain. Es gibt dementsprechend Piston.rs. Da findet man schon so ein Clone von Minecraft und von 2048 in Rust und andere Beispiele in Spieleprogrammierung mit Rust. Das ist ziemlich cool.
Oh, das sieht wirklich lustig aus.
Auf welchen Plattformen läuft Rust? Also wo kann ich das überall benutzen?
Überall, wo du auch C++-Code deployen könntest.
Überall, wo ich C++ deployen
kann? Naja, also die meisten Unix-Systeme, Windows...
Grub.
Was Grub?
Du kannst es auch Embedded einsetzen. Es gibt Leute, die können das bauen. Also man kann das bauen für iOS und für Android.
Kannst du auch kannst den Kernel daraus dafür programmieren. Das.
Für Windows ist es auch, gibt's auch schon gute Integration in Visual Studio, wenn du jetzt endlich mal Windows-Programme bauen willst, die nicht mehr segforten.
Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber für eine Systemprogrammiersprache gibt's auch das lohnenswerte Projekt, die Linux-Utils nachzubauen.
Genau, das gab's schon vor einiger Zeit. Das war etwa vor einem Jahr fertiggestellt worden.
Aber leider auf einer alten Sprachversion.
Auf einer alten Sprachversion. Ich habe mal versucht, das zu bauen. Stable Rust kompiliert leider aktuell nicht. Aber derjenige, es war halt fertig und derjenige, der es gebaut hat, hat offenbar gerade keinen Bock, das auf Stable Rust zu portieren. Aber es war definitiv möglich. Hm. Und ja, man könnte den ganzen Kernel damit bauen.
Na dann mal los. Ich würde sagen, wir sagen dann Tschüss und machen vielleicht noch ein paar Veranstaltungshinweise.
Dann weiß hin auf Veranstaltung.
Na, also da ist ja das Camp und
stimmt.
Ich glaube, Camp. Ja. 13. bis 17. August, das Chaos Communication Camp in Mildenberg, nördlich von Berlin. Und seit heute gibt's, glaube ich, wieder Tickets. Also die Tickets waren schon alle, aber jetzt haben sie ein paar Tage abgewartet, um die ausstehenden Überweisungen zu timeouten zu lassen, und jetzt gibt's wieder ein paar. Also ran. Was haben wir noch? Ah, das ist dann nach dem nächsten Penta-Radio das Interfug in Chemnitz. Und, wir haben am Donnerstag, also übermorgen, nochmal einen Themenabend zu Clean Code. Diesmal mit Live-Coding.
Ja, also wer noch für das Camp irgendwie Hinfahrt von Dresden oder Chemnitz aussucht, da haben wir bei uns im Wiki auch eine Abteilung, wo sich Leute anmelden. Und dann sehen wir uns hoffentlich auf dem Camp.
Wo genau. Finde ich das Wiki?
Auf c3d2.de.
Yay.
Okay. Dann auf Wiedersehen.
Bis zum August.
Tschüss.